SWR 2 Tandem.
Mit Fabian Elsässer, guten Abend. Die ARD-Hörspieltage in Karlsruhe sind in vollem Gange und morgen Abend, also am Freitag, da steht ein sehr wohlklingender Name auf dem Begleitprogramm. Die Band Tokotronic, auch schon seit einem Vierteljahrhundert ein Garant für Rockmusik mit inhaltsstarken Texten, in der Frühphase gerne bissig witzig, heute auch mal nachdenklich, selbstironisch, aber nie flach. Und der Mann, der diese Texte schreibt, ist jetzt unser Gast in SWR 2 Tandem. Willkommen, Dirk von Lozo.
Hallo.
Herr von Lozo, Sie treten morgen, wie gesagt, bei den Hörspieltagen auf. Sie haben auch selbst mal an einer Hörspielproduktion mitgewirkt. Das war Letzte Lockerung nach einem Text des Dadaisten Walter Serner aus dem Jahr 2012. Was bedeuten Hörspiele für Sie?
Ja, das ist richtig recherchiert. Ich habe an ein paar Hörspielproduktionen mitwirken dürfen. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht, weil ich sehr gerne spreche und lese. Also diese Art Umgang mit der Stimme macht mir neben dem Singen viel Freude. Und ich habe diese Hörspielproduktion Walter Serner, Letzte Lockerung, dann auch live mit dem Autor dieses Hörspiels, Georg Zeitblom, bei den Hörspieltagen aufgeführt in Karlsruhe.
Genau. Also Sie sind ein Kind der 80er, wir sind nicht so viele Jahre auseinander, Sie könnten so Generation der größeren Brüder sein für mich. Wie war das so in der Kindheit, als es ja noch Kassetten gab? Also da waren Hörspiele bei uns waren ziemlich wichtig, 3 Fragezeichen oder was auch immer. Wie war es bei Ihnen?
Ja, Kinderhörspiele natürlich habe ich auch sehr gerne gehört, auch noch auf Vinyl-Schallplatten. Mein größter Fang, mein größter Fetisch war eine Star Wars Hörspielfassung auf Vinyl. Der ist einfach die Tonspur der Synchronfassung des Films war. Und das hat mich ungemein fasziniert, weil ich glaube, ich habe die gehört, bevor ich den Film überhaupt gesehen habe. Und als ich dann endlich den Film sehen durfte, kannte ich die Tonspur eigentlich schon auswendig. Und wenn der jetzt heute mal im Fernsehen kommt oder so, kann ich eigentlich jeden Satz mitsprechen.
Auch eine Leistung. Unser Gast heute in SWR 2 Tandem, Dirk von Lozo, mit dem wir gleich ein bisschen über den Weg zum Musikerwerden sprechen wollen hier in SWR 2 Tandem nach einem Song vom jüngsten Tokotronic-Album Die Unendlichkeit, dem Song Electric Guitar.
In meinem Zimmer unter dem Garten fühle ich mich sicher, ich kann's euch verraten, ich schnalle dich um, nehme dich in die Hände und schicke den Sound zwischen die Wände, ich zieh dir den Pulli vor den Spiegel aus. Teenage Riot im Reihenhaus, ich gebe dir alles und alles ist wahr. Electric Guitar, ich erzähle dir alles und alles ist wahr. Electric Guitar.
Dirk von Lozo ist heute unser Gesprächsgast in SWR 2 Tandem und das war gerade der Song Electric Guitar vom jüngsten Tokotronic-Album Die Unendlichkeit im Jahr 2018 erschienen. Herr von Lozo, das darf ich vielleicht kurz verraten. Sie haben ja vor der Sendung gesagt, Sie hören Ihre eigenen Songs eigentlich gar nicht so gerne bei Aufzeichnungen oder vielleicht auch im Radio. Ne? Woran liegt das?
Na, ich glaube, das geht eigentlich fast allen MusikerInnen und Musikern so, weil wir haben die ja dann schon sehr, sehr oft gehört. Wenn sie dann mal rauskommen und im Radio laufen sollen, dann haben wir sie ja schon eingesungen und eingespielt und beim Mix 100.000 Mal gehört und uns dann selber nochmal angehört und uns daran erfreut, dann irgendwann ist auch mal gut. Ne?
Dieser Song Electric Guitar, ist der einer bestimmten elektrischen Gitarre gewidmet?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau daran erinnern, aber es ist natürlich die erste elektrische Gitarre damit gemeint, die ich hatte. Und die habe ich tatsächlich von meinen Eltern geschenkt bekommen. Zum Geburtstag oder Weihnachten, auch das erinnere ich mich nicht mehr so genau. Und wie sie aussah, weiß ich eigentlich auch nicht mehr so genau. Aber natürlich war das ein ganz einschneidendes Erlebnis für mich, weil ich ab diesem Zeitpunkt angefangen habe, Stücke auf dieser elektrischen Gitarre zu komponieren, meine eigenen Stücke. Ich habe also nicht so viel geübt, wie man das mit einem Instrument eigentlich machen sollte, sondern ich habe gleich angefangen, selber Stücke zu schreiben, fast eben Imitationen von Songs, die ich damals toll fand, und das alles zumeist in so einem rein phonetischen Fantasie, Englisch. Und das war eigentlich dann so eine der Hauptbeschäftigungen, der ich so nachgegangen bin, ab seit ich 12, 13 war.
Sie sind Jahrgang 71, Sie haben schon erwähnt, Sie sind in Offenburg groß geworden. Das ist jetzt nicht wirklich Provinz, das ist aber auch nicht wirklich Großstadt. Was für Musikhörerklicken gab es da eigentlich so an Ihrer Schule? Gab es da Metal-Fraktionen?
Ja, also ich bin sehr, sehr früh mit Popkultur und Popmusik in Berührung gekommen, weil mich das eben wahnsinnig fasziniert hat, schon als ganz kleines Kind. Also ich saß immer auf dem Sofa und habe die Disco-Sendungen mit Ilja Richter sehr aufmerksam verfolgt. Also diese ganze Welt der Popkultur, der Popmusik, natürlich dann auch im Filmbereich und Comics, all das hat mich schon als Kind fast ein bisschen frühreif wahnsinnig fasziniert. Und es gab dann in Offenburg einen Schallplattenladen, der so im Zuge der 80er Jahre, Sie haben es ja erwähnt, ich bin Kind der 80er Jahre, ich habe meine Teenagerzeit in den 80er Jahren verbracht, war der so New Wave und Punk orientiert. Und die Leute, die den Plattenladen gemacht haben, waren ziemlich punkig und die hatten eine ziemlich gute Auswahl für so eine kleine Stadt wie Offenburg ist. War es eigentlich relativ großstädtig in der Auswahl der Platten, die verkauft haben. Für die habe ich so Prospekte ausgetragen in der Fußgängerzone am meisten samstags nach der Schule, und dann durfte ich mir immer eine Platte aussuchen, und die haben mich, da kam ich sehr früh mit Sachen in Kontakt, die mit Bands in Kontakt, die eigentlich meine Altersgenossinnen und Altersgenossen nicht gehört haben, zum Beispiel The Smiths.
Wobei die damals gerade noch top aktuell waren.
Ja, ja, die waren top aktuell, aber das war natürlich bis nach Offenburg noch nicht so vorgedrungen. Und die meisten Leute so in der Altersgruppe haben eben Charts-Musik gehört. Deshalb war ich auch schon ein bisschen außenseitermäßig. Und dann haben aber so meine Freunde, mein bester Freund, meine Freundin und ich, wir haben so uns eben für, ja, das, was man so als Indie-Rock bezeichnen würde, und Punk und all diese Sachen interessiert. Aber es gibt, wie es an jeder Schule gab, es auch ein, zwei Leute, die Metal gehört haben, das stimmt.
Das waren bei mir wesentlich mehr. Also das ist mir auch so ein Punkt, also Sie singen die elektrische Gitarre, Sie sind Gitarrist, aber ich habe den Eindruck, so dieses breitbeinige Riffs spielen, das ist überhaupt nicht Ihres, ne? Sondern es müssen dann schon eher Akkorde wie bei den Smiths sein. Also aber, und auch bitte nicht mit diesen Distortions, mit der Verzerrung, dass die Wände wackeln.
Doch, Verzerrung mag ich sehr, sehr gern. Es gibt ja weiche Verzerrung und harte Verzerrung. Ich höre auch eigentlich sehr gern Metal-Musik. Slayer ist eine Band, die ich sehr, sehr, sehr mag.
Ist jetzt nicht wahr?
Doch, das mag ich sehr gern, weil es wirklich wunderschön ziselierte und komponierte und komplex arrangierte Stücke sind. Aber ich kann das selber nicht. Da muss man eben sehr viel mehr üben. Und ich erwähnte ja, da hatte ich nicht so Lust drauf. Der Gitarrist von Slayer hat seine ganze Jugend Gitarrenskalen und Tonleitern geübt. Darum geht es bei Metal, um Skalen und Tonleitern. Und ich bin eben eher mit so einer gitarrenorientierten Songmusik aufgewachsen. Und das wäre so der genealogische Strang, Neil Young. Ja, alles, was so ein bisschen schrammelig ist und was so ein bisschen hingeworfen klingt und eben nicht so gekonnt und ausformuliert.
Das andere, was Sie da gerade geschildert haben, die Skalen rauf und runter jagen, ist natürlich auch eine Art von Sport. Und Sie schildern,
Sport, ja.
Und Sie schildern ja in Ihrer autobiografischen Geschichtensammlung aus dem Dachsbau, die im Frühjahr dieses Jahres erschienen ist, dass Sport so überhaupt nicht Ihres war.
Überhaupt nicht, nein. Ich war sehr unsportlich und sehr feingliedrig und zart, aber androgyn irgendwie in die Höhe geschossen, bin ich immer noch so ein bisschen, aber mittlerweile hat sich etwas verwachsen. Aber auch auf den ersten Tokotronic-Alben kann man das noch sehen, wir haben da ja diese Polaroid-Fotos gemacht und das ich wirklich also sehr, sehr spirrelig irgendwie. Und das war, diese Körperlichkeit war nicht so sportgeeignet. Also ich war nicht stark, hatte kein Ballgefühl und ich habe mich ehrlich gesagt auch nicht dafür interessiert. Und wenn man sich nicht für Sport interessiert, dann ist man in der Schule schnell ein Außenseiter. Mhm. Und deshalb habe ich mich eben so ein bisschen in diese Musik- und Popkulturwelt geflüchtet, könnte man schon sagen.
Sie haben das ja neulich auch schon in den SWR 2 Zeitgenossen sehr schön erzählt, wo Sie den Völkerball oder das Völkerballspiel als Relikt der NS-Zeit verdammt haben. Und das hatte ich mir nämlich notiert und gedacht, ja, könnte die Gitarre ein Ausweg gewesen sein, aber Sie haben es gerade schon beantwortet. Es war tatsächlich einer. Ne?
Ja, auf jeden Fall, weil natürlich die, ich habe immer gleich angefangen, Stücke zu schreiben in so einem Fantasie-Englisch. Das waren natürlich ganz ungelenke Versuche, Stücke zu schreiben, aber irgendwie war das ganz toll für mich und dabei hat man imitiert das, was man von den Musikerinnen und Musikern aus England oder Amerika gehört hat. Und natürlich habe ich immer auch versucht, die Styles und die Images mit zu kopieren, also auch die Mode. Und das habe ich versucht, so in meinem bescheidenen, wie man das eben so machen kann, mit den Klamotten, die man so als Jugendlicher hat und mit den geringen Mitteln, die einem da zur Verfügung stehen. Das hat mich eben wahnsinnig interessiert und irgendwie auch gerettet, weil man merkt, in dieser abseitigen Identität steckt eine große Kraft und man kann sich als, als ein Gegenentwurf zu dieser sportlichen Spießerhölle inszenieren.
Und wo der hingeführt hat, der Gegenentwurf, darüber sprechen wir gleich nach der nächsten Musik. Natürlich auch wieder ein Tokotronik-Titel. Wir kommen, um uns zu beschweren.
Sie wollen nämlich, dass wir hören, wie sehr wir sie gerade stören. Sie sind das Salz in unserer.
Sie hören SWR 2 Tandem heute mit Dirk von Lozo, Sänger, Texter und Gitarrist der Band Tokotronik, die Ende der 90er Jahre einen neuen Ton in die deutschsprachige Rockmusik gebracht hat. So jedenfalls sehen das viele, viele Rezensenten und es ist wirklich sehr viel geschrieben worden über diese Band, die bis heute sehr erfolgreich aktiv ist, zuletzt mit dem 2018 erschienenen Album Die Unendlichkeit. Herr von Lozo, dieser Song hier, Wir kommen, um uns zu beschweren, stammt aus der Frühphase von Tokotronik, 1996 auf dem gleichnamigen dritten Album erschienen. Was verbinden Sie heute mit dem?
Obwohl ich vorher gesagt habe, dass ich die Stücke nicht gerne höre, mir jetzt großen Spaß gemacht, das zu hören. Mhm. Ist sehr schief gesungen, gefällt mir außerordentlich gut. Also da hat sich jemand nicht besonders viel Gedanken um passende Tonhöhen gemacht, das mag ich ganz gern. Und es ist eigentlich nicht schlecht komponiert. Mir gefällt auch am Schluss des Songs dieses sehr effeminiert spitze was ganz gut passt zur totalen Übertreibung im Text, dass man eben sagt, Leute, die sich am Telefon unfreundlich melden, sind das Salz in unserer Wunde und daran gehen wir zugrunde, was ja doch ein bisschen, ja, ich sag mal, überempfindlich wäre, noch untertrieben empfunden ist. Ich habe das Stück lange nicht gehört, muss ich zugeben, finde ich ziemlich ulkig.
Sie haben in einem Interview vor vielen Monaten mal gesagt, Sie wollen nicht interpretiert werden. Warum?
Och, das ist so eine öde Technik, finde ich. Das hat mir schon in der Schule nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und es gibt aber natürlich literarische Genres und Formen, die eignen sich ganz gut dafür, interpretiert zu werden. Ich finde aber Rocksongtexte zu interpretieren langweilig. Ich finde es aber völlig okay, wenn das jemand für mich oder für uns tut. Ich will es nur nicht selber machen müssen. Das ist der Gipfel der Doofheit.
Ja, denn wahrscheinlich müsste man sich dann auch erinnern, was man in dem Moment, als man es geschrieben hat, dachte.
Ne? Ja, also wie gesagt, Interpretation als Erschließung von Literatur ist nicht so mein Ding. Ich habe ein anderes Verhältnis zu Literatur und Sprache, als jetzt, dass ich sage, da gibt es etwas und hinter dieser Bedeutung gibt es eine andere Bedeutung und die muss ich erst entschlüsseln, so fasse ich Literatur eigentlich nicht auf.
Wann berührt Sie Literatur?
Susan Sontag zum Beispiel hat ja in ihrem großen Essay gegen Interpretation, also so ganz neu ist das von mir nicht, gesagt, es müsste so eine Art erotisches Verhältnis geben. Und das trifft es eigentlich schon ganz gut, finde ich. Also es muss irgendeine Verbindung hergestellt werden. Das hat schon was mit Liebe und Erotik zu tun. Das finde ich eigentlich ganz, ganz treffend bemerkt.
Was wäre denn zum Beispiel ein Buch, was Sie zuletzt in so einen Zustand gebracht hat? Oder wo Sie so im Dialog mit dem Autor für sich getreten sind?
Oh, das kann ich Ihnen genau sagen, weil kurz bevor ich heute ins Studio losgefahren bin, habe ich das neue Buch, das habe ich gerade bestellt und das kam heute an, von Rachel Cusk bekommen. Und das heißt Coventry. Und das ist ein Buch mit Essays, autobiografischen Essays, aber auch Essays über verschiedene Alltagsphänomene, zum Beispiel den Verkehr auf Landstraßen. Oder Beobachtungen, die sie anhand ihrer Teenager-Töchter macht. Und das Buch berührt mich ganz außerordentlich, weil ich mich in vielem von dem, was die Autorin schreibt, wiedererkennen kann.
Ist es das, was Sie auch erreichen wollten mit Aus dem Dachsbau, also Ihrer eigenen Geschichtensammlung, die ja eben autobiografisch ist?
Ja, sie ist teilweise autobiografisch. Vieles ist auch erfunden oder aus dem Reich der Fantasie oder Poesie oder Lüge. Ja, natürlich. Ich meine, wenn man irgendetwas schreibt, hat man immer die Hoffnung, dass es jemanden gibt, der das liest oder die das liest und den oder die das berührt oder irgendwie, ja, wo das vielleicht eine Tür öffnet oder dass jemand eine, ja, im weitesten Sinne Erfahrung damit machen kann.
Sie haben gerade schon gesagt, also bitte, Sie wollen sich nicht selber interpretieren, aber was ich immer interessant finde, wenn da ein Künstler, sage ich mal, über Jahrzehnte hinweg, ja, logischerweise älter wird, aber eben auch als Künstler sich dann weiterentwickelt und dann auf einmal da so ein richtiges Werk im Raum steht, in Ihrem Fall gestandene 12 Alben. Wie geht man da mit alten Songs um? Also gibt es dann auch mal welche, von denen Sie denken, also den gerade, den Sie länger nicht mehr gehört hatten, wir kommen, um uns zu beschweren, den mochten Sie jetzt ja auf einmal wieder.
Ja.
Aber gibt es auch welche, von denen Sie denken, das passt jetzt nicht mehr so zum Dirk von Lutzer von heute?
Ja, oder? Das gibt es auf jeden Fall. Wir haben ja doch eine ganze Menge Songs geschrieben und es ist jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt, das muss man sagen. Also auf den ersten Alben sind sehr, sehr viele Songs und wir haben in sehr kurzer Zeit sehr viele Alben rausgebracht. Auf dem ersten Album von 1995, Digital ist besser, sind allein 18 Stücke. Mhm. Dann gibt es ein Mini-Album, da sind 10 Stücke drauf, dann gibt es, wir kommen uns zu beschweren, da sind 16 drauf, auf dem nächsten sind 17. Das war auch damals ein bisschen dem damals noch verhältnismäßig neuen Format der CD geschuldet, die so eine lange Spielzeit hatte. Also viele Alben aus dieser Dekade sind außergewöhnlich lang, nicht nur zu ihrem Vorteil. Und da gibt es natürlich auch eine ganze Menge Material, mit dem man sich nicht mehr so doll in Einklang setzen kann, jetzt im Abstand von fast 20 Jahren. Aber manchmal, und dann kann man die ja jederzeit wieder aus der Schublade holen und neu arrangieren oder ja, vielleicht mit dem Abstand der 20 Jahre ein bisschen neu erfühlen und anders neu aufführen oder so.
Würden Sie zum Beispiel den Song Freiburg oder spielen Sie den heute noch? Denn ich entsinne mich, dass das, glaube ich, der erste war, den ich bewusst von Ihnen gehört habe. Und da ich damals, also ich habe in Würzburg studiert, auch nicht so viel besser, aber sehr gerne nach Freiburg gefahren bin, echt beleidigt war, als ich den gehört habe.
Ja, den Song spielen wir bei fast jedem Konzert, weil es ein wirklicher Klassiker und es ist ja ein Stück, das nie seine Gültigkeit verlieren wird.
Warum? Also wie war das doch gleich? Ich weiß nicht, warum ich euch so hasse, Fahrradfahrer dieser Stadt.
Weil es ein Stück ist, das um ein Gefühl der Ausgeschlossenheit aus einem bestimmten Teil der Gesellschaft sich, und zwar einer bewussten Ausgeschlossenheit, einer gewollten Ausgeschlossenheit handelt. Und das sind ganz universelle, existenzielle Gefühle, die immer gültig sind.
Also trifft es jetzt gar nicht mal Freiburg?
Doch, Freiburg trifft es natürlich auch.
Rekapitulation von Tocotronic featuring Rhythms del Mundo. Und der Tocotronic-Sänger, Gitarrist und Texter Dirk von Lozo ist heute unser Gast. Vielleicht, auch wenn Sie sich so ungern selber interpretieren, die Frage zu diesem Song. Wie stehen Sie zu dem heute? Da singen Sie ja ganz anders als zum Beispiel als auf dem Song Wir kommen, um uns zu beschweren. Also ja, fast schon elfengleich.
Ja, also diese Version, die Sie jetzt ausgewählt haben, ist sehr interessant, weil das sozusagen eine Coverversion ist, wo nur meine Stimme übrig geblieben ist und dazu ein neues Arrangement gebastelt wurde. Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, dass das passiert ist. Klingt aber sehr schön, muss ich sagen. Karibisch, passt sehr gut zu meiner Stimme. Ja, da singe ich anders. Naja, klar, es ist ja auch ein anderer Song und jeder Song braucht eine andere Auffassung und braucht eine bisschen andere Auffassung von der Stimme her. Und dieser Song ist aus dem Jahr 2007. Wie gesagt, der Song davor, Wir kommen uns zu beschweren, ist aus dem Jahr 1996. Da habe ich wahrscheinlich geglaubt, ich muss noch ein bisschen mehr pressen, die Stimme, um dem Ausdruck Nachdruck zu verleihen. Und bei Kapitulation hatte ich gedacht, das kann ganz sanft und ganz beiläufig einfach so dahin gesäuselt sein. Dann wird der Inhalt noch stärker.
Wann haben Sie überhaupt so zum ersten Mal Ihre Stimme auch für sich so gespürt und da auch ein Vertrauen dazu gefunden? Weil ich mir das, der ich ja selber in einem Sprechberuf bin, gar nicht so leicht vorstelle.
Also ehrlich gesagt habe ich das von Anfang an und schon als ich 12 oder 13 Jahre alt war, weil ich immer gesungen habe und immer zu meinen sogenannten, in Anführungsstrichen, Kompositionen ja, gesungen habe. Und zwar ziemlich, von Anfang an ziemlich selbstbewusst und ohne Scham. Und das kam mir ganz selbstverständlich vor. Ja, natürlich bin ich damit aber nicht aufgetreten oder so. Und bis zur Gründung der Band Tocotronic bin ich sowieso nur im ganz kleinen Kreis aufgetreten, mit so Schülerbandmäßig. Man lernt sich vielleicht dieser Stimme als eine Art Instrument dann noch etwas bewusster zu bedienen und hat vielleicht auch Spaß an einer, ja, an einer größeren Bandbreite als eben an dem erstmal so sehr plakativen, gröligen, erstmal allen Ärger rauslassen. So. Das kommt, glaube ich, so mit der Zeit. Aber ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, ich muss meine Stimme finden oder so. Ich hatte das Gefühl, ich habe die von Anfang an. Nur war sie halt ziemlich schief.
Aber das ist schon toll, oder? Wenn man das so früh spürt. Das gibt wahrscheinlich dann doch auch, Sie haben ja vorhin schon von Ausgrenzungen und so erzählt, das gibt doch dann vielleicht auch ein Selbstbewusstsein.
Ja, also wie schon erwähnt, das fand alles in meinem eigenen kleinen Zimmer statt und ja, hat nicht dann, so viel den...
Aber man muss sich ja erst mal trauen und zu sagen, so, jetzt trete ich mal auf mit den Jungs.
Ja, natürlich, klar. Aber das geht jedem Songschreiber, Sänger, Musikerin, Musiker so. Und irgendwann muss man den ersten Schritt machen. Und dann, natürlich hat man da Scham und Lampenfieber und das nimmt einfach ganz furchtbar mit. Ich fand auch die ersten Jahre mit Tocotronic aufzutreten und wirklich in so einen Tourbetrieb zu kommen, ja auch eigentlich ziemlich von 0 auf 100, das war nicht ganz einfach für mich. Und da wird doch viel von einem erwartet und es kommen viele, da gibt es ein großes Maß an Projektionen auf einen und ich hatte eben plötzlich die Seiten gewechselt. Früher habe ich ja die Leute imitiert und nachgemacht und habe meine Vorstellungen auf die projiziert und jetzt war es plötzlich umgekehrt. Aber das ist ganz klar, das ist eben einfach so, wenn man anfängt mit einem Beruf, ist es erst noch ein bisschen schwieriger und dann wächst man da rein.
Sehen Sie sich als Rockstar? Oder haben Sie manchmal so einen Rockstar-Moment?
Och, weiß ich nicht.
Oder ich frage mal anders. Also wie viel sieht man überhaupt, wenn man, sag ich mal, in einem ausverkauften oder fast ausverkauften Kölner E-Werk da auf so eine richtig schön hohe Bühne, nicht so eine Clubbühne geht? Ja, dann ist da Licht, dann sind da noch 4 Meter über einem oder wie groß die so eine Halle ist und dann stehen da 1500 bis 2000 Leute, also ich kann es mir nicht vorstellen, ich habe vielleicht mal vor 20 gestanden bei irgendeiner Geburtstagsfeier.
Ja. Oder so. Ich bin ziemlich kurzsichtig und trage aber keine Brille, deshalb, ich kann sowieso nicht so wahnsinnig weit sehen. Es hängt aber sehr von der Lichtstimmung ab. Also es gibt auch Licht, das aufs Publikum geworfen wird, sodass man die ganze Halle bis nach hinten sehen kann. Und dann gibt es aber auch Songs, da ist die Lichtstimmung eine ganz andere, da sieht man im Grunde genommen gar nichts. Das hat mehr mit der Lichtregie zu tun.
12 Alben haben Sie seit 1995 gemacht. Ich belästige Sie mit ein bisschen Statistik. Davon waren 8 unter den Top 10, auch wenn, sag ich mal, Hitparaden heute nicht mehr die Bedeutung haben, weil so viel digital gekauft oder gehört wird. 2 Alben waren sogar auf Nummer 1. Sie spielen in großen Sälen. Was war damals, als Sie angefangen haben, so die Vorstellung, wie weit Sie mit der Band und dieser Art von Musik kommen können?
Naja, für uns war es so, wir haben die Band angefangen und haben unsere erste Single selbst finanziert, selbst rausgebracht und selbst zum Presswerk gefahren. Es war ein kleines Mini-Presswerk in Hamburg-Harburg. Und da haben wir natürlich nicht gedacht, dass wir mal in großen Sälen spielen werden. Da waren wir froh, dass wir diese erste Single ja in den Händen hielten, sozusagen als überhaupt erstmal ein Beweis dafür, dass es uns gibt und dass wir etwas, dass wir Musik von uns aufnehmen konnten. Dann haben wir einen Schritt gemacht. Wir sind gesigned worden von einer Plattenfirma, die damals in Hamburg sehr einflussreich war. Die hieß L'Âge d'Or, also das goldene Zeitalter auf Deutsch. Und
das war es ja irgendwie auch, diese Zeit damals, ne, für Plattenlabel.
Das war sicherlich für Plattenlabel eine goldenere Zeit als heute jedenfalls. Also das war benannt nach dem Film von Buñuel. Und das Label war spezialisiert auf Musik mit deutschen Texten, hauptsächlich aus Hamburg. Und das war das, was man damals und auch heute noch als Hamburger Schule bezeichnet. Und wir kamen zu dem Label, das hat uns schon sehr, sehr stolz gemacht, weil da waren viele Bands auf dem Label, hatten da schon Platten rausgebracht, die wir toll fanden, Hua zum Beispiel oder Die Sterne. Also allein, dass wir darauf veröffentlichen durften, war für uns schon eine tolle Sache. Und so ging das dann immer weiter, dass unser Album dann auch Resonanz fand und besprochen wurde in Musikzeitschriften zum Beispiel, die wir vorher lasen und von denen wir uns auch nicht vorstellen konnten, dass wir jemals da vorkommen. Und dann waren wir sogar Platte des Monats mit dem ersten Album im Spex oder ähnlichen Heften. Und das waren natürlich alles Dinge, die wir uns niemals haben träumen lassen. Aber wir waren, glaube ich, gleichzeitig geschult und reflektiert genug, weil wir so viel Zeit mit Popmusik und Popkultur verbracht haben, alle drei, und so ein großes Wissen darüber hatten, so ein bisschen ein Nerdwissen, dass wir auch sozusagen von den Gefahren genau dieses Hypes, dieser Mechanismen schon wussten und gesagt haben, okay, wir müssen jetzt aber aufpassen, dass nicht das passiert, was auch oft passiert, dass der Ausverkaufsvorwurf kommt und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir waren da schon ziemlich gewieft, eigentlich ohne es so genau zu wissen.
Dein Tod war angekündigt, das Leben ging dir aus. Unwiederbringlich schlich es aus dir hinaus. Du lagst im Krankenzimmer, ich saß im ICE. Auf dem Weg nach Hause, durch Felder voller Schnee. Das Leben ging dir aus. Unwiederbringlich schlich es aus dir hinaus.
Unwiederbringlich von Tokotronic aus dem Jahr 2018 hier in SWR 2 Tandem. Und Tokotronic, ja, Chef am Ende gar, Dirk von Lozo ist mein Gast heute Abend. Ja, ist das eigentlich so? Der Chef von Tokotronic, oder sind Sie eine demokratische Band?
Ein Chef gibt es bei uns nicht.
Denn ich frage mich auch, es gibt Sie ja jetzt seit 1995, nein, länger, aber seit 1995 erschien das erste Album.
Seit 1993.
Genau, und welchen Schlüssel zum Erfolg wohl auch die Konstanz in der Besetzung dieser Band? Also das ist ja, neben Ihnen sind das noch Jan Müller und Arne Zank und seit, ich glaube, 2004, 2005 auch noch Rick MacPhail. Das ist ja schon sehr konstant. Also welche Rolle spielt das?
Na, ich glaube, ohne diese Konstanz würde es Tokotronic nicht geben. Oder andersrum gesagt, Tokotronic kann es nur in dieser konstanten Besetzung geben. Sonst wäre es eine andere Band. Das war uns, glaube ich, immer sehr, sehr wichtig, dass das Personelle und das Künstlerische irgendwie miteinander verzahnt sind.
Dieses Stück gerade, das wir da gehört haben, Unwiederbringlich, das finde ich, macht nochmal eine völlig andere Hördimension auf? Also im Tokotronik-Kosmos sehen Sie das auch so?
Ja, es ist eines der wichtigsten Stücke auf dem Album Die Unendlichkeit, das ja als Autobiografie angelegt ist. Und dieses Stück behandelt den frühen Tod eines meiner besten oder meines besten Jugendfreundes.
Das ist Alexander, der auch eine wichtige Rolle spielt in ihrer
In dem Buch, in was dem ich geschrieben habe,
Buch
genau.
Aus dem Dachsbau, das ja so enzyklopädisch von A bis Z quasi durch Leben, Werk und Gedanken führt. Ne?
Genau, da spielt er auch eine große Rolle. Eigentlich habe ich das Buch, hatte ich das Gefühl, ich habe es fast nur für ihn geschrieben, weil er irgendwie in jeder Geschichte und jeder Seite präsent ist. Das ist mir allerdings auch erst im Nachhinein dann so in der Gänze bewusst geworden. Das Stück Unwiederbringlich handelt eben von seinem Tod, vom Sterbeprozess. Und es war mir ganz wichtig, das Stück auf das Album zu bringen. Wir haben es oft umgeschrieben, wir haben sehr viel darüber geredet, weil es natürlich eine sehr schwierige Aufgabe ist, diesem Menschen und seinem frühen Tod und seinem Sterben gerecht zu werden musikalisch. Aber ich finde eigentlich, dass die Form, die es jetzt hat, ihm irgendwie gerecht wird. Und ich freue mich, dass wir das gemacht haben, weil ich habe das Gefühl, das war ich ihm oder wir ihm als Band, wir kannten auch Arne und Jan kannten ihn gut, waren wir ihm irgendwie schuldig, dass er nochmal zu so spätem Zeitpunkt 2018 nochmal in einem Lied vorkommt.
Sie haben ja auch in vielen anderen Genres sich schon ausprobiert. Also haben zum Beispiel, da ist ein Autor der Zeitschrift Texte zur Kunst. Sie haben schon Musik arrangiert an der Volksbühne Berlin. Ja, Filmmusik auch, also wahnsinnig vielseitig. Und ich frage, was hat der Mann noch alles vor?
Ja, also ich glaube, auf die Schauspielkarriere muss ich für das Wohl aller verzichten. Das kann ich nicht so gut. Aber klar, ich meine, das ist ganz normal. Das hatten wir als Band, war für uns das auch ab einem gewissen Zeitpunkt sehr, sehr wichtig, dass sich die Band auch aufgliedert in andere Projekte. Also alle Bandmitglieder haben Solo-Projekte und sind auch anderweitig aktiv. Jan Müller zum Beispiel betreibt jetzt gerade einen sehr schönen Musikpodcast. Arne Zank ist ein sehr, sehr guter Zeichner, veröffentlicht auch seine Zeichnungen. Rick macht weiterhin Musik mit seiner Band Mint Mind. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man, weil es diese personelle Konstanz gibt, dass man sich auch einmal voneinander verabschieden kann und sagen kann, ich möchte auch mal in anderen, jeder von uns soll auch mal in anderen Zusammenhängen aktiv sein. Und das, wenn man dann wieder zurückkommt und sich findet für ein neues Album oder eine Tour oder so, kann man aus diesen Erfahrungen auch schöpfen und das kann man dann wieder in die Band einbringen. Denn man lernt ja hoffentlich was. Zum Beispiel an der Volksbühne in Berlin mit René Polisch zusammen. Ich habe vorher noch nie eine Theaterproduktion gemacht in der Größe und das war eine fast ganz faszinierende Erfahrung. Oder sowas wie ein Buch schreiben und rausbringen, weil ich mit der Verlagswelt und der Buchwelt vorher noch nicht so in Berührung gekommen bin. Und man kann dann sehen, wie entsteht vielleicht eine Rückkopplung. Und jetzt arbeiten wir gerade an einem neuen Album und es gibt ganz viele Songs darauf, die wieder sich eigentlich auf die Texte in dem Buch aus dem Dachsbau beziehen. Also alles hängt dann doch irgendwie miteinander zusammen.
Sie klingen eigentlich nach einem, also man hätte ja früher mal denken können, oh, das Leiden an der Welt, also ein bisschen zugespitzt, auf jeden Fall zugespitzt, keine Sorge. Aber Sie klingen wahnsinnig zufrieden.
Ja, ich bin, also zufrieden bin ich eigentlich nie, aber ich bin nie furchtbar unglücklich. Das war ich aber auch noch nie. Und das Leiden an der Welt kann ja in der, ist, für die Kunst ist das interessant, aber jetzt das sozusagen jetzt öffentlich zu machen, das ist Belästigung.
Aber hoffentlich nicht danach gefragt zu werden, wie es einem geht.
Nein, das ist völlig in Ordnung.
Unsere Sendung SWR 2 Tandem hat den Untertitel Was Menschen bewegt. Was bewegt denn, gut, Sie sprachen gerade schon von Aufnahmen oder Arbeit an einem neuen Album. Was bewegt Dirk von Lofto? Jetzt habe ich es wieder falsch ausgesprochen.
Das macht nichts, das bin ich gewohnt.
Ja, aber ich habe es bisher richtig ausgesprochen.
Ja.
Was bewegt Dirk von Lofto derzeit noch so?
Naja, ich bin gerade zum wiederholten Mal Pate der Aktionswochen gegen Antisemitismus bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und das ist ein Amt, das ich sehr gerne bekleide. Da habe ich gerade ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit für die gemacht. Und natürlich, ich meine, die Ereignisse der letzten Wochen zeigen, wie wichtig ein Engagement, soziales Engagement, zivilgesellschaftliches Engagement jenseits vom künstlerischen Ausdruck gegen einen erstarkenden Rechtsradikalismus, Rassismus und Antisemitismus ist. Und weil sie mich gefragt haben, was bewegt mich gerade, auf dem Weg hierher habe ich Radio gehört und im Auto habe Deutschlandfunk gehört und die Sendung über Medien und die wie in dieser Woche sehr viele Zeitungsartikel, zum Beispiel ein Spiegel, Titelblatt über Meinungsfreiheit herausgekommen ist. Das hat mich unglaublich bewegt und zwar wütend gemacht, dass nur 3 Wochen nach diesem entsetzlichen Anschlag auf die Synagoge in Halle, bei der nur mit Glück nicht ein Massaker passiert ist, jetzt die Leute ernsthaft wieder darüber reden, dass man in diesem Land seine Meinung nicht sagen darf, wo sich ein Diskurs gerade ganz immens nach rechts verschiebt. Und das bewegt mich und macht mich wütend, dass so ein Bullshit überhaupt gedruckt werden darf.
Heute unser Gast in SWR 2 Tandem, Dirk von Lozo, Sänger, Gitarrist und Texter der Band Tokotronik. Herzlichen Dank, Dirk von Lozo.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Die Redaktion der Sendung hatte Rudolf Linzen, Musikauswahl Moritz Celius und am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsässer. Ihnen noch einen schönen Abend.